Liebe Gemeinde, er steht vor 250.000 Menschen. Langsam geht er zum Mikrofon, er holt seinen Manuskriptzettel heraus, er entfaltet ihn, aber dann steckt er ihn doch gleich wieder in seine Tasche. Er beginnt zu reden. Die Leute hängen an seinen Lippen. Er beginnt leise und langsam, dann kommt immer mehr Feuer in seine Rede. Seine Stimme wird lauter. Die Menschenmasse trägt ihn richtig. Und dann bricht es aus ihm heraus, diese weltberühmte Rede: Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Das ist unsere Hoffnung. Es war die Eruption eines Vulkans, als Martin Luther King diese Worte der Menge zurief. Jahrelang aufgestaute Erfahrungen von Unterdrückung und Diskriminierung entluden sich in dieser rhetorisch grandiosen Rede. Sie drückte eine unbändige Zukunftshoffnung aus. 250.000 Menschen jubelten damals. Menschen, die diskriminiert werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Martin Luther King kennt die traurige Realität und eröffnet seinen Zuhörern einen neuen Horizont, einen Horizont der Hoffnung. Aber was ist aus seinem Traum geworden? 1963 hielt er diese Rede, 5 Jahre später wird er erschossen. Und heute, wie sieht es da aus? Obwohl sein Geburtstag seit 1986 in den USA Nationalfeiertag ist, der Tisch der Brüderlichkeit zwischen Schwarzen und Weißen, ist das nicht nach wie vor eine Utopie, wenn sich auch vieles verbessert hat? Eine Utopie, genau wie damals. Und es gab viele solcher Visionäre, Tausende, vor ihm und nach ihm, die ihre Vision in die Welt hinaus gerufen haben. Und immer wieder Leute, die gesagt haben, das ist es. Das ist die Hoffnung, auf die wir zuleben. Das ist das, ja, was uns deutlich werden soll, was für uns wichtig ist. Haben Sie auch eine solche Vision für Ihr Leben, für diese Welt, für diese Gemeinde? Heute möchte ich mit Ihnen auf einige Worte aus dem Alten Testament hören. Sie beschreiben auch eine Vision, ein Traumbild. Gott schenkt dem Propheten Jesaja einen Blick in die Zukunft, einen Blick in seine Welt, so wie er sie sich vorstellt. Diese Zukunftshoffnung steht im Jesaja-Buch, Kapitel 25, die Verse 6 bis 9. Jesaja hat auszurichten, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen, und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Hier begegnen wir auch einer sehr eruptiven Rede. Sie stellt freilich die Zukunftserwartung von Martin Luther King noch weit, weit in den Schatten. Sie erreicht eine Tiefe und Höhe, wie sie zumindest im Alten Testament ihresgleichen sucht. Jesaja erwartet von der Zukunft, dass Gott die Initiative ergreift und die menschlichen Grundprobleme, Tod, Trauer, Krieg, von der Wurzel her löst. Er erwartet eine Zeit der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott, die Gott selbst setzen wird zu seiner Zeit. Gott ist der Garant für die Erfüllung dieser Vision. Ich möchte jetzt nur diese drei Visionen, diese drei Traumbilder des Jesaja einmal herausgreifen. Das erste Traumbild. Der Prophet lebt in einer Zeit, in der das Kriegsgeschrei nicht enden will. Tote liegen da auf den Schlachtfeldern, die Schmerzensschreie der Verwundeten hallen ihm in den Ohren. Und dann blickt er in die Zukunft. Er sieht eine große Tafel, auf der die köstlichsten Speisen stehen. Ihm läuft das Wasser im Munde zusammen. Und er sieht Gott, der an der Spitze der Tafel sitzt. Gott hat alle zu diesem großen Fest, zu dieser großen Party eingeladen. Die Menschen sprechen mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Alle Nationen, auch die, die sich einst bekriegt haben, haben sich dort versammelt. Nun sitzen sie friedlich nebeneinander, ohne Streit, ohne Zwietracht. Dann sieht der Prophet das zweite Traumbild. Er lebt in einer Zeit, in der viel geweint wird. Menschen krümmen sich vor Schmerzen auf ihren Krankenlagern. Der Schmerz treibt ihnen die Tränen in die Augen. Und was genauso schlimm ist, sie sind isoliert von den anderen. Und dann blickt er in die Zukunft. Gott schenkt ihm diesen Blick. Wieder sieht er Gott. Er sieht, wie Gott zu jedem hingeht, der weint. Und wie er sie tröstet und jede einzelne Träne abwischt. Und schließlich noch das dritte Traumbild des Propheten. Er lebt in einer Zeit, in der der Tod allgegenwärtig ist. Da sterben Menschen in den besten Jahren ihres Lebens. Der Tod hat sie einfach verschlungen, mitten in ihrer Arbeit, mitten in ihrem Leben. Die Angehörigen trauern, sie legen einen Trauerschleier um, damit niemand ihre Tränen sieht. Und dann blickt Jesaja in die Zukunft. Er hält wieder diesen Blick von Gott geschenkt. Wieder sieht er Gott, er sieht Liebe in seinen Augen. Er sieht, dass Gott die Menschen immer bei sich haben will. Und deshalb schafft er den Tod für immer aus der Welt. Liebe Gemeinde, drei von Gott geschenkte Traumbilder des Jesaja. Eines schöner als das andere. Was ist aus ihnen geworden? Sind sie nicht zu schön, um wahr zu sein? Sind nicht inzwischen mehr als 2500 Jahrtausende vergangen, seit Jesaja uns das auszurichten hatte? Das Kriegsgeschrei, ist es nicht noch genauso laut zu hören wie damals, etwa im Osten Afrikas, im Irak und nach wie vor im Heiligen Land? Und die Tränen, in der Zwischenzeit haben wir viele Krankheiten in den Griff bekommen. Was kann man heute nicht alles heilen, vom Blinddarm bis zum neuen Herzen ist da sehr vieles möglich. Aber sind die Tränen in unserer Welt besiegt? Oder sind Tränen und Schmerzen nicht auch heute noch die bitterste Realität? Noch immer gibt es zahllose, tödliche Krankheiten, ja sogar ganz neue, furchtbare Seuchen wie AIDS, deren Folgen heute noch gar nicht abzusehen sind. Und die Überwindung des Todes, der vielleicht schönste Traum des Jesaja. Und dann gehen wir über den Friedhof und sehen die langen Gräber rein. Wir sehen, dass der Tod nach wie vor eine reiche Ernte eingefahren hat. War also alles nur ein schöner Traum? Ein Traum, der uns höchstens etwas von der bitteren Realität nimmt, aber in unserer Welt ist doch trotzdem alles beim Alten geblieben. Ja, wir hätten tatsächlich allen Grund, so zu denken. Und dennoch gibt es ein Ereignis, das uns zeigt, dass Gott auf dem Weg dazu ist, dieses Reich zu errichten. Dass er auf dem Weg dazu ist, das zu verwirklichen, was Jesaja damals gesehen hat. Dieses Ereignis ist Karfreitag und Ostern. Im Tod und in der Auferstehung von Jesus sehen wir das. Das ist das Hoffnungszeichen für unsere Welt. Weil wir als Christen nach Ostern leben, ist es für uns wichtig, dass wir diese Vision des Jesaja auch im Licht von Ostern betrachten und bedenken. Zunächst einmal beobachtet Jesaja die Kriege in dieser Welt. Er beobachtet Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Das war in der langen Geschichte der Menschheit noch nie anders gewesen. Aber mit Jesus ist etwas ganz Neues in unsere Welt gekommen. Dort, wo er ist, wo Menschen ernsthaft nach seinem Willen fragen und ihm die Herrschaft in ihrem Leben überlassen, da gehen Menschen anders miteinander um. Wo er Menschen in ihren Entscheidungen bestimmt, wo Menschen sich wirklich abhängig machen von ihm und sagen, Herr Jesus, dein Wille soll mein Wille sein. Da kann trotz aller Unterschiede etwas wachsen. Da können Menschen Schritte aufeinander zumachen. Solche Geschehnisse ereignen sich meist ganz im Kleinen, ganz unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit. Ein Beispiel: Im Busch von Neuguinea trafen sich einmal die Gemeinden der umliegenden Stämme zu einem rauschenden Fest. Man muss wissen, dass Neuguinea, ja, ich sage jetzt einfach mal, noch vor 50 Jahren Kannibalismus und, ja, und heidnische Kulte das normale Bild waren. Also Neuguinea gehört zu den letzten heidnischen Regionen der Welt, die erst vor wenigen Jahrzehnten christianisiert wurden. Aber sie trafen sich, diese Christen der umliegenden Stämme. Zum Abschluss wurde gemeinsam Abendmahl gefeiert. Bei dieser Abendmahlsfeier erhob sich der örtliche Stammesälteste und sagte: Freunde, seht euch um, aus wie vielen Stämmen kommen wir? Die einen kommen vom Fluss, die anderen vom Berg. War das früher möglich? Nein, da mieden wir uns, da sind wir uns aus dem Weg gegangen. Und wo wir aufeinander trafen, da kam es zu Mord und Totschlag. Wie ist es möglich, dass wir jetzt einander im Frieden und ohne Waffen begegnen können? Das hat das Evangelium von Jesus Christus gemacht, an dessen Tisch wir eben als Gäste waren. Schön, nicht? Wenn Jesus Christus mein Leben bestimmt, dann kann er mich freimachen von Hass und Selbstherrlichkeit. Wenn er gegenwärtig ist, dann kann mir die Kraft zuwachsen, einem anderen zu vergeben und neu mit ihm anzufangen. Egal, was da hinter mir liegt. Egal, was da an Schuld bei dem anderen und auch an Schuld bei mir liegt. Da ist Vergebung möglich und da ist Vergebung nötig. Seit Ostern wird eben etwas sichtbar vom Reich Gottes. Und dann sieht Jesaja, dass in der Welt geweint wird. Und es geht ihm wohl wie mir. Jede aus echtem Herzenskummer geweinte Träne, die ich sehe, versetzt mir einen gewissen Stich ins Herz. Nicht anders erging es Jesus. Immer wieder wird uns in den Evangelien berichtet, dass Jesus Mitleid mit den Menschen gehabt hat. Und dann ist er zu ihnen hingegangen und hat ihnen geholfen, hat sie getröstet. Kranke hat er geheilt, zu Menschen, die kaum Kontakte hatten, ist er hingegangen, hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Jesus hat die Tränen der Menschen gesehen und er hat sie getrocknet. Und Jesus ist uns auch heute ganz nah, wenn uns bittere Kummertränen in den Augen stehen. Das ist auch an Ostern möglich. Vor einiger Zeit erzählte mir eine ältere Frau, dass sie nachts große Probleme mit dem Schlaf hätte. Oft würde sie stundenlang wach im Bett liegen. Viele verwirrenden Gedanken würden ihr dadurch den Kopf schießen, die sie quälen, sodass sie einfach nicht zur Ruhe käme. Und sie fuhr fort: Wissen Sie, dann bete ich zu meinem Herrn Jesus, dann nehme ich meine Bibel und mein Gesangbuch und lese darin und öffne ihm mein Herz. Und dann wird mein Kopf wieder frei, dann werde ich innerlich ruhig und zufrieden. Diese Frau lebte mit der Erwartung, dass Gott sie in ihrem Innersten berühren kann. Und sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass der Glaube an Jesus, das feste Vertrauen zu ihm trösten kann. Und dann war da noch das Dritte, was Jesaja in der Welt gesehen hat, den Tod. Ein Los, das jeden von uns ohne Einschränkung eines Tages ereilen wird. Der Tod wohnt immer bei uns in unserer Lebenswelt. Da können wir machen, was wir wollen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir können einfach wegschauen. So machen das ja viele auch unserer Zeitgenossen. Man redet einfach nicht darüber, man schweigt es tot. Und wenn man das Fernsehen anmacht, dann hat man das Gefühl, der Tod kommt überhaupt nicht vor. In der Werbung und wo auch immer. Den gibt es gar nicht. Aber das alles nützt ja nichts. Der Tod ist zäh. Er lässt sich von uns weder mit guten Worten noch mit Gewalt vertreiben. Aber seit Ostern, seit der Auferstehung Jesu von den Toten, ist dem Tod die Macht genommen. Jesus ist der Erste, bei dem der Tod kein Wohnrecht hatte. Von ihm kann man wirklich sagen, er hat den Tod verschlungen in den Sieg. Von Martin Luther wird eine nette Anekdote erzählt. Der Tod habe sich einmal drohend vor dem Fenster des Reformators aufgestellt und er hätte dann um Einlass gebeten. So hätte er hinaufgerufen: Wohnt hier der Dr. Luther? Darauf sagte Luther: Nein, der ist schon lange tot. Hier wohnt jetzt der Herr Jesus. Hier wohnt der Herr Jesus. Da, wo Jesus wohnt, wird der Tod aus der Wohnung vertrieben. Unser altes Leben ist schon lange tot, wenn wir Jesus gehören. Das ist unsere Antwort. Ich bin schon lange tot, das, was ich früher war. Hier wohnt jetzt der Herr Jesus in meinem Herzen, in meinem Leben. Wenn Jesus bei uns wohnt, dann hat der Tod keine wirkliche Chance mehr. Seine Macht ist um das Wesentliche beschnitten. Er darf uns nie mehr festhalten. Er muss uns um Jesu Willen loslassen, zu dem Zeitpunkt, den Jesus dafür bestimmt. Das ist die überwältigende Nachricht von Ostern. An Ostern sehen wir, dass Gott auf dem Weg ist, die Vision des Jesaja von einer neuen Welt zu verwirklichen. Es soll eine Welt sein ohne Krieg, ohne Tränen und ohne Tod. Mit Jesu Auferstehung hat er es bestätigt, dass er es ernst meint mit diesem Versprechen. Jesus hat dem Tod schon die Macht genommen. Jesus steht uns schon bei in unserer manchmal so traurigen Welt. Und Jesus hat schon gezeigt, wie Vergebung und Frieden möglich wird. Gott ist auf dem Weg, aber die letzte Verwirklichung dieser Verheißung steht noch aus. Es gibt noch Tod, Kriege und Tränen, aber der Tag, den Jesaja gesehen hat, der kommt, ganz gewiss. Der Tag, an dem Gott eine neue Welt schaffen wird, der zieht schon herauf, in der Tod, Krieg und Tränen Fremdwörter sind. Seit Ostern ist diese Welt, unsere Realitätswelt, immer schwächer geworden. Darauf warte ich mit Spannung und danach sehne ich mich von Herzen. Ich freue mich schon jetzt darauf, einmal an Gottes großem Festmahl, an Gottes großer Party teilnehmen zu dürfen. An diesem Fest, bei dem Gott mit mir am Tisch sitzen wird, bei dem ich ihn sehen werde, wie er wirklich ist. An diesem Fest, bei dem ich keine Fragen mehr haben werde, weil in seiner unmittelbaren Gegenwart alles klar sein wird. Und ich glaube fest daran, dass ich dann auch in den Jubel der Festgemeinde mit einstimmen werde. Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.